Fishing for Competence, der Goldnetz-Podcast über Frauen, Potenziale und Fachkräfte. Herzlich willkommen zur vierten Folge von Fishing for Competence. Wir haben wieder einmal einen spannenden Gast hier bei uns im Goldnetz-Studio. Ein ganz herzliches Willkommen, Günther Schulze, Mitbegründer und Sprecher des Willkommensbündnisses Steglitz-Zehlendorf.
Ja, ich bedanke mich auch für die Möglichkeit, hier mit Ihnen sprechen zu können.
Sehr schön, dass Sie da sind. Herr Schulze, Sie haben vor 10 Jahren das Willkommensbündnis Steglitz-Zehlendorf mitgegründet. Wie kam es dazu und was hat Sie dazu bewegt?
Ja, es sind eigentlich zweierlei Dinge. Einmal meine persönliche Lebensgeschichte und die Verhältnisse, die gesellschaftlichen Verhältnisse vor Ort. Persönlich bin ich eigentlich seit Jahrzehnten gesellschaftspolitisch engagiert. Das begann bei mir wie bei vielen anderen über die Stationen Klassensprecher, Schulsprecher. Dann kam die Friedensbewegung in Westdeutschland. Ich habe viel in diesen Bereichen gearbeitet, habe sehr lange auch in Bereichen ehrenamtlich in der Nord-Süd-Thematik gearbeitet, also Entwicklungspolitik unter dem Motto, Sie sind arm, weil wir reich sind, was ja auch ein wesentliches Thema der gesamten Migrationsdebatte ist, was immer ein wenig zu kurz kommt. Und habe eben viele auch persönliche Erfahrungen in diesen Bereichen gemacht, durch Auslandsaufenthalt, durch andere Dinge. Ich habe mal in Istanbul gelebt und solche Dinge. Und eine Zeit lang war für mich prägend auch, habe ich viele Jahre im Ruhrgebiet gelebt, wo ich auch eben die Gastarbeiterbewegungen, Wanderungen, was auch immer, hautnah erlebt habe und die Menschen kennengelernt habe. Und als ich nach Berlin komme, wollte ich eigentlich andere Dinge machen, aber das kann man nicht so schnell abschalten. Und ich habe dann gerade in Steglitz-Zehlendorf festgestellt, die Unterschiedlichkeit der Stadt. Wenn man hier über Migration redet, wird das eigentlich immer negativ konnotiert und man fasst damit Ortsteile, Bezirke zusammen wie Neukölln oder die Turmstraße im Moabit und so, aber nicht im schönen Steglitz-Zehlendorf. Tatsächlich waren zu der Zeit auch schon 25% der Menschen, die dort wohnten, hatten eine Migrationsgeschichte. Das Thema Flucht war nicht so im Vordergrund.
In welchem Jahr war das?
Das war jetzt so vor 15 Jahren etwa. Und dann haben sich Menschen zusammengetan, die man erreichen konnte, von denen man wusste, dass sie an der Thematik interessiert sind und dort arbeiten, beispielsweise Goldnetz damals schon, und haben mal gesagt, wie ist eigentlich die Situation im Bezirk, was fehlt, was muss gemacht werden. Sie müssen sich vorstellen, es gab im Bezirk Steglitz-Zehlendorf keine Integrationsbeauftragte, in allen anderen Bezirken ja.
Ja, verrückt.
Das gab es dann erst durch ein Landesgesetz. Der Bezirk hatte die Meinung, das brauchen wir nicht, das ist bei uns eben kein Thema. Und daraus hat sich dann eben vieles entwickelt, unter anderem 2014, als die sogenannte Flüchtlingswelle begann, wurde dann aus diesem Netzwerk Integration Südwest, hieß es damals, da ist auch ein Migrationsbeirat entstanden, ein offizieller im Bezirk. Ich hatte das Vergnügen, dem vorsitzen zu können. Und wir hatten dann die Idee, wir kümmern uns um das Thema. Vor allen Dingen, weil es da im Osten, auch im Osten von Berlin, schon erhebliche Unruhe gab. Damals noch mit NPD und anderen Angriffen auf Geflüchtete und Flüchtlingsunterkünften. Und da wollten wir das gesellschaftliche Potenzial, was wir im Steglitz-Zehlendorf als bürgerliches Potenzial eben sehr haben, mobilisieren und haben eine große Gründungsversammlung gemacht, offen für jeder Mann, jeder Frau.
Toll.
Und das war dann der Startschuss für dieses Willkommensbündnis.
Toll. Und wer war sozusagen bei diesen Gründungsmitgliedern mit dabei? Also ich kann mir vorstellen, dass seitdem viel passiert ist und es auch sehr gewachsen ist. Wie hat es angefangen? Wer war da von Anfang an mit dabei?
Ja, am Anfang hatten wir noch mehrere, die durchaus hauptberuflich in den Bereichen tätig waren. Das hat sich dann im Zuge auch, ich sage mal, des ökonomischen Interesses. Man kann mit Geflüchteten auch viel Geld verdienen, wenn man zum Beispiel Unterkünfte betreibt.
Richtig, ja.
Oder so. Das hat sich dann ein bisschen auseinanderdividiert, zum Glück. Das Willkommensbündnis ist so in der Form gut erhalten geblieben, trotz Corona. Also es ist weiterhin ausschließlich ehrenamtlich tätig. Mhm. Wir bekommen keine Zuschüsse, sind dadurch auch unabhängig, mhm. was unsere Arbeit eben auch kritische Arbeit sehr zuvorkommt. Das bringt gute Vorteile. Und es haben sich Bürger gemeldet, Bürgerinnen und Bürger. Ich werde nie vergessen, auf der ersten Veranstaltung, wir hatten das vorbereitet mit der Polizei, auch mit der mobilen Beratungsstelle gegen rechts, weil wir eben gucken mussten, es waren 250 Leute etwa da. Es schlichen dann auch ziemlich am Anfang zwei, drei hinten wieder raus, aber ich hatte die Versammlung gesagt, ich habe die geleitet und die erste Frage war, ich kenne jemanden, der spricht Farsi, also Persisch, kann der vielleicht bei Ihnen mithelfen? Das war die erste Frage. Die zweite Frage war, ich habe ein paar alte Fahrräder im Keller, die sind auch ganz funktionsfähig, können Sie die vielleicht gebrauchen? Klasse. Das war natürlich noch eine etwas andere Zeit. Heute haben wir durch das Aufkommen von Rechten und diesem Hassklima, werden die ersten Fragen anders. Ne? Das wissen wir alle und da sind wir auch ein Teil dieses Bollwerkes, was sich dagegen stemmt. Mhm.
Ich meine, heute gibt es den runden Tisch des Willkommensbündnisses einmal im Monat. Ich war ein paar Mal dabei. Und es kommen immer die unterschiedlichsten Menschen dort zusammen, VertreterInnen der Gemeinschaftsunterkünfte beispielsweise, verschiedenste Träger, aber auch bezirksübergreifend wie die Polizei Berlin oder VertreterInnen des Jobcenters. Es waren sogar auch schon politische VertreterInnen wie der Staatssekretär oder die Senatorin für Integration als Gast dabei. Warum ist dieser direkte Austausch so wichtig und was hat sich in den letzten 10 Jahren verändert?
Also dieser runde Tisch ist sicherlich berlinweit einmalig. Den gibt es eben seit 9 Jahren gut, einmal im Monat und der wendet sich im Wesentlichen an die Hauptamtlichen. Ich will damit sagen, es ist nur ein Instrument, wir haben auch andere Dinge. So gibt es zum Beispiel in jeder Unterkunft eine Ehrenamtskoordinatorin, die wiederum von uns koordiniert werden. Das heißt, wir laden die ein zum Gesprächsaustausch. Wir haben auch in diesem Monat wieder ein Treffen mit Ehrenamtlichen. Aber dieser runde Tisch hat dazu geführt, weil auch immer Projektvorstellungen, viele andere da sind, dass man sich sehr intensiv untereinander kennt, gut networken kann, networken kann, wie man sagen kann. Und es hat sich auch durchaus familiäre Situationen daraus ergeben. Man kennt sich. Wenn Probleme mit dem besagten Jobcenter oder so gibt, dann haben wir direkt die Telefonnummer und die Dame freut sich, wenn man anruft. Man kann Probleme unmittelbar lösen, man kann Ideen unmittelbar miteinander austauschen. Das ist auch relativ einmalig in Berlin.
Ja.
Denn Sie müssen sich auch vorstellen, diese Initiativen, die mal vor 10 Jahren gegründet wurden, ein bisschen danach noch, von denen gibt es kaum noch welche. Mhm. Das eine ist ein Stadtteilzentrum geworden, andere bestehen vielleicht noch aus einer Person. Aber wir haben zum Beispiel eine 7-köpfige Leitungsrunde, die sehr stabil ist, wo die Personen auch unterschiedliche Tätigkeitsfelder bearbeiten, verantwortlich sind und wo eben sehr, sehr viel passiert.
Ja. Ja, ich finde, das betont auch gerade noch mal ganz schön, wie wertvoll der direkte Austausch ist, wenn man sich als Menschen begegnet. Wenn man nicht persönlich miteinander zu tun hat, hat man vielleicht ein Bild, Vorbehalte gegenüber unterschiedlichen Institutionen oder AkteurInnen, die mit der Thematik zu tun haben. Und es ist eben doch ganz anders, wenn man sich gegenübersteht und merkt, da steht ein Mensch, man guckt sich in die Augen und man will irgendwie auch gut zusammenarbeiten und kann dann eben auch einfach mal durchrufen, wenn was ist.
Und da sprechen Sie eigentlich schon von der Weiterentwicklung der Zukunft. Denn da müssen auch dann die Menschen bei sein, die zu uns geflüchtet sind.
Unbedingt.
Das wird eine ganz wichtige Sache sein, die auch in solche Strukturen einzubauen.
Ja.
Und ich will da nicht vorweggreifen, aber ein Ziel soll es natürlich sein, dass nicht eines Tages nicht mehr der Günther Schulze der Sprecher ist, sondern eine Sarah, wie auch immer, aus Syrien das macht und einfach sagt, hey, das habe ich jetzt so gelernt, das kann ich auch, kann ich vielleicht besser als die noch, vor allem, weil ich persönlich betroffen bin.
Ja.
Also die Frage der Mitbestimmung, Beteiligung der Zielgruppe ist auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, wo wir dran arbeiten.
Genau darauf wollte ich hinaus. Also Sie haben ja nicht nur eine leitende Funktion beim Willkommensbündnis, sondern Sie haben ja selbst persönlich tagtäglich mit geflüchteten Menschen zu tun. Und wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, wie wichtig das ist, zu erkennen, dass es sich um Menschen und ganz individuelle Geschichten handelt und eben nicht um eine prototypische geflüchtete Person. Und dass solche Begegnungen und die Weiterentwicklung von Austausch, miteinander sprechen, Teilhabe eben im Idealfall dazu führen kann, dass sich zwei Menschen gegenüberstehen und nicht zwei Schablonen.
Ja, man kann es auch ganz konkret machen. Also das sind Menschen, die haben ein Schicksal hinter sich im Regelfall, wovon wir nicht zu träumen wagen.
Richtig.
Das sind ganz viele Dinge. Die brauchen auf der einen Seite unsere Unterstützung, aber auf der anderen Seite brauchen sie aber auch unsere Hand, die wir reichen müssen. Sie müssen anerkannt werden mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Träumen, mit ihren Vorstellungen. Und wir wissen von den Menschen nicht, der mir gegenübersteht, ob die Frau vielleicht mal als Ärztin arbeitet oder der Mann aus Afghanistan vielleicht gut Klavier spielen kann. Also wir sagen einfach Flüchtling und meinen damit auch eben abqualifizierend, also eine besondere Spezies. Es ist ja auch keine Einheit. Es ist ja nicht jeder ist ja gleich wie der andere. Mhm. Und vor allem eins, was ja auch für unser Thema heute wichtig ist, Flüchtling ist kein Beruf. Na, Flüchtling ist jetzt eine Eigenschaft. Aber wenn man nach Berlin guckt, wie viele Leute, die heute völlig normal sind, sind irgendwann als Geflüchtete hier hingekommen.
Richtig, das wird oft vergessen.
Ich will
vergessen.
Nicht mit Herrn Buschkowski anfangen, dem Bezirksbürgermeister von Neukölln, dem ehemaligen, der natürlich auch irgendwann mal nach Berlin gekommen ist, weil die Chancen hier größer waren, mit seiner Familie irgendwo aus Ostpreußen. Sondern wenn man die Schlossstraße in Steglitz runtergeht, sieht man ganz viele Schilder von Ärzten, die offensichtlich aus dem Iran stammen. Das sind Männer, Frauen, die sind 1979 vor dem Ayatollah geflohen, der die Macht übernommen hat, dieses Regime im Iran, haben hier ihr Studium abgeschlossen, sind heute Mediziner, anerkannte Persönlichkeiten.
Ja, das wird oft vergessen, gar nicht gesehen und das wissen einfach auch viele gar nicht. Ne? Und ganz zu schweigen von der eigenen Familiengeschichte, wo viele vielleicht auch sich nicht darüber bewusst sind, dass die eigene Familie vor Generationen auch einmal von irgendwoher gekommen ist. Das Thema ist natürlich auch sehr relevant, wenn wir jetzt über die Arbeitsmarktintegration sprechen. Das Willkommensbündnis begleitet ja auch Menschen zu zum Beispiel Vorstellungsgesprächen etc. Was sind Ihre Erfahrungen mit dem Thema?
Ja, das ist auch alles sehr, sehr unterschiedlich. Wir leben ja jetzt in einer Welt, wo wir überall, wenn wir einkaufen gehen, wenn wir den Nahverkehr nutzen, überall werden Menschen gesucht, gebraucht. Und wir bemühen uns im Rahmen unserer Möglichkeiten, darauf hinzuweisen und die Menschen, die Interesse zeigen, zu begleiten. Für uns auch wichtig, wir kriegen natürlich Angebote immer rein von Paketdienstleistungen und anderen Dingen. Das ist manchmal obskur ein wenig. Deswegen gucken wir vernünftige Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber.
Ja.
Eine Kollegin von uns war neulich mit jemandem bei einer Supermarktkette und der war hinterher so zufrieden, der von uns begleitet wurde, von ihr begleitet wurde, denn er hat selbst erkannt, nach dem Vorstandsgespräch, was er aus seiner persönlichen Erfahrung auch so erlebt hat, man hört dann ja, wir schreiben ihn dann, die Kollegin, die mitgegangen ist, hat gesagt, wann kann denn, ich glaube, ein Mann, Herr so und so bei Ihnen anfangen? Und dann hat natürlich der Personalsachbearbeiter ganz anders reagiert. Dann hat gesagt, Montag kann er oder so weit. Ne? Also diese persönliche Begleitung, dieses Mentoring im besten Sinne des Wortes, ist sehr wichtig. Es geht natürlich nicht nur jetzt bei der individuellen Betreuung die reine Arbeitswelt. Es gibt da wirklich tollste Beispiele. Eine Juristin, die bei uns im Bezirk wohnt, die hat zwei junge Männer aus Afghanistan betreut, die in einer ganz schrecklichen Unterkunft auch wohnen, auch ziemlich weit weg vom Schuss. Die haben beide Abitur gemacht und beide studieren jetzt Jura und sie begleitet die weiter. Das sind Sachen, wo wirklich persönliches Engagement und einfach Sinnhaftigkeit und sagen, ich kann das, ich kann das, was ich habe, weitergeben, begleiten. Schöne Erlebnisse sind jetzt gerade, wir haben seit mehreren Monaten, gibt es einen regelmäßigen Gesprächskreis, den ein Ingenieurbüro durchführt, ein großes, wo Menschen mit Fluchtgeschichte hinkommen, die in ihren Ländern entweder im Baugeschäft, also im Ingenieurbereich gearbeitet haben oder studiert haben. Da sind zum Beispiel zwei Architektinnen aus Damaskus mit bei und die lernen dort Fachsprache, die machen Exkursionen, die, soweit ich weiß, waren die unnächst mal am Hauptbahnhof, wurde ihnen dann erklärt, die Konstruktion, die Bauweise und so weiter.
Das ist klasse.
Aber dass die natürlich auch dann durchaus haben sich Lust, ein Praktikum anzumachen oder ein Kollege von mir, der sucht gerade jemanden, dann geht es um Anerkennung von Abschlüssen und so weiter. Das macht die Zivilgesellschaft. Mhm. Etwas Ähnliches bauen wir auf. Wir hatten schon einen Termin gehabt, in diesem Monat kommt der zweite, mit Menschen aus medizinischen Berufen. Wo dann auch, da sitzt dann ein Oberarzt aus einem großen Krankenhaus, aber auch jemand, eine Managerin aus einem Krankentransportunternehmen und so weiter. Und die überlegen dann gemeinsam, wie können wir an diese Zielgruppe rankommen? Was können wir da unterstützen? Also das zeigt auch, wie die Arbeit sich qualifiziert und erweitert hat. Ne? Auch für uns alle, die uns mit solchen Themen vorher nicht beschäftigt haben.
Ja.
Und es zeigt immer wieder, dass wir auch eine Gesellschaft haben, die mehrheitlich sich engagieren möchte und sich das gut aus vorstellen kann. Und die nicht diese Gruppe verdammt, sondern sagt, die haben auch eine Zukunft. Und wenn sie kennenlernen, na, dann sind die doch enger zusammen und haben Verständnis und miteinander. Und das ist eine sehr wichtige Sache. Solidarität.
Ja, unbedingt. Und ich habe gerade noch mal gedacht, also große Unternehmen haben ja oft auch vielleicht eigene Abteilungen, um internationale Fachkräfte nochmal besonders einzuarbeiten, alles zu erklären, wie das hier abläuft und da einfach Ressourcen zur Verfügung zu stellen, auch diese Onboarding-Prozesse vielleicht nochmal ein bisschen mehr zu unterstützen. Ehrenamtliches Engagement ist ein ganz wichtiger Teil in dem Ganzen. Aber die kleinen und mittelständischen Unternehmen haben oft nicht die Ressourcen, die Kapazitäten, um das finanziell, personell zu stemmen, jemanden in dem Sinne einzuarbeiten mit allem, was dazugehört, der jetzt hier nicht eben geboren ist, zur Schule gegangen ist und weiß, wie alles funktioniert. Wie erleben Sie diese Unternehmen und was könnte man da vielleicht noch an die Seite stellen, um das Matching zwischen internationalen Fachkräften und diesen Unternehmen besser zu unterstützen?
Also auch da sind wir aktiv und haben auch Vorstellungen, wie man das optimieren kann. Aber die Berliner Strukturen sind nicht so einfach. Wir haben ja, die Bezirke sind immer so groß wie eine westdeutsche kreisfreie Stadt. Und in Westdeutschland hat man dann immer Ansprechpartner, hätte man zum Beispiel eine Handwerkskammer Steglitz-Zehlendorf oder eine Friseurinnung oder wen auch immer. Und diese Strukturen gibt es nicht auf Bezirken. So hatten wir vor Corona mal überlegt, sind wir auch nicht weitergekommen, mal solche Austausche, sagen wir, in Form eines Handwerkerstammtisches zu machen. Wir haben mit einzelnen von diesen Betrieben gute Erfahrungen. Ich kann mich erinnern, ein Gespräch mit einem Handwerksmeister, der gesagt hat, ich glaube, es war im Dachdeckerbereich, hat noch nie so einen klugen und geschickten Menschen gehabt. Der ist aber dann, glaube ich, gescheitert an der Berufsschule. Der muss nicht nur gut Dachdecken können, sondern muss auch einen Aufsatz schreiben können über das Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland. Und das ist natürlich dann äußerst schwierig, dieses duale System. Auch da sollte man nochmal genauer drüber nachdenken. Ich will das nicht verdammen. Es ist sehr wichtig, dass man auch einen Gesamtzusammenhang hat. Aber es werden andere gebraucht, ne? Andere Möglichkeiten.
Vor allem in Zeiten des Fachkräftemangels, wo es sehr, sehr drängt, auch Fachkräfte einzustellen, die wir als Potenzial ja hier im Land haben.
Also bei, vielleicht gleich anzuschließen, bei Unternehmungen gibt es auch sehr unterschiedliche Erfahrungen. Wir haben ganz tolle Erfahrungen mit einem großen mittelständischen Unternehmen bei uns im Bezirk, was so internationale Messtechnik verkauft. Die werden übrigens auch zu unserem runden Tisch kommen nächstes Mal. Mhm. Wir werden zumindest einladen. Mhm. Da sind mehrere Geflüchtete ausgebildet worden und arbeiten dort auch. Es gibt in Berlin eine Dependance eines sehr großen europäischen Steuerberatungsunternehmens mit mehreren hundert Beschäftigten allein in Berlin. Da haben wir beste Kontakte hin und ich nenne mal in Dahlem habe ich neulich getroffen Ali. Ali ist ehemaliger Steuerberater aus Teheran, der mit seiner Familie auch diesen Weg gemacht hat hierhin in einer Notunterkunft, wurde entdeckt und dann von einer von uns und wurde betreut. Und wir haben den Kontakt gebracht mit der Firma. Dort hat er eine Lehre absolviert als Steuerfachangestellter und ist mittlerweile fest übernommen worden, wie andere dort auch. Ich weiß nicht. Das ist eine Firma, die wollte mir gerne von Preis auch vorschlagen, wollte ich besonders stark engagieren. Und das ist so auch wieder in Anführungsstrichen der Normalfall. Firmen können das oftmals viel besser erkennen, wen sie brauchen, was sie brauchen. Gerade IT-Bereich ist ein Klassiker, da wird gar nicht mehr nach Deutschkenntnissen gefragt. Ja, ne? So muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Aber es sollten immer auch natürlich berufliche Möglichkeiten sein, die, die den Menschen es ermöglichen, sich selbst gut und ihre Familie zu ernähren, also fair zu verdienen und ihr Leben danach auszurichten. Arbeiten, alles, was damit verbunden ist, ist eine wesentliche Voraussetzung fürs Leben, für die Integration.
Ja, unbedingt.
Kennenlernen der Kolleginnen und Kollegen, aber eben auch eigenes Geld haben. Ne? Nicht angewiesen sein. Denn wenn Sie heute bei der Wohnungslage sich eine Wohnung anmieten wollen und sagen, eigentlich habe ich kein Geld oder so, ne, dann ist das, sind Sie ganz unten. Ne?
Ja, dann ist es unmöglich. Ich meine, das sind jetzt schöne Erfolgsgeschichten. Wir bei unserer Arbeit bei Goldnetz, wir begleiten ja auch internationale Fachkräfte auf dem Weg in den Arbeitsmarkt und begleiten auch bei Vorstellungsgesprächen, bereiten vor, auch ein bisschen auf den deutschen Arbeitsmarkt in der Theorie und dann begleiten wir auch die Onboarding-Prozesse. Es gibt trotzdem in unserer Erfahrung eben nicht nur die Erfolgsgeschichten, leider, sondern eben auch Stolpersteine. Können sich Unternehmen denn auch direkt ans Willkommensbündnis wenden, wenn sie merken, wir haben Bedarf an Fachkräften und wir wissen um dieses Potenzial von Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, aber wir wissen vielleicht nicht so genau, wie man zueinander kommt oder wie wir das am besten machen können?
Ja, auf jeden Fall. Also es finden ja auch in Berlin regelmäßig und häufig Jobbörsen statt, wo auch gezielt Geflüchtete über die Jobcenter angeschrieben werden, dorthin zu gehen. Wir sind auch immer vertreten, nicht unbedingt mit dem Informationsstand, sondern mit den Gesprächen mit den Arbeitgebern vor Ort. Auch da haben wir sehr unterschiedliche Erfahrungen. Es gibt ja zum Beispiel ein großes Verkehrsunternehmen, was ständig sucht, Fahrerinnen, Fahrer und so. Die sind dann auf den Jobbörsen auch und haben dann leider keine Visitenkarte bei, aber wir geben dann unsere Visitenkarten, sie würden sich melden, auch auf schriftliche Nachfrage, auch durch Vermittlung des Jobcenters, da kommt dann zu wenig, denn es gibt auch Menschen, die in ihren Herkunftsländern zum Beispiel in dem Fahrgeschäft gearbeitet haben oder in großen Unternehmen werden auch Leute für die Buchhaltung, was auch immer gesucht, die dann eine Ausbildung machen können und das ist ein bisschen schade, da haken wir gerade noch etwas nach, aber diese Möglichkeiten, diese Plattformen sind enorm wichtig.
Ja.
Und wir sind auch auf anderen Veranstaltungen, wo also Arbeitgeber eben, sagen wir bei der Industrie- und Handelskammer sind, also so, solche Sachen nehmen wir auch regelmäßig teil, haben da tolle Kolleginnen auch bei uns, die auch den direkten Kontakt pflegen und das läuft, es könnte alles besser sein, aber es läuft zumindest gut und wir stehen natürlich immer bereit, wenn jemand sagt, habt ihr nicht jemanden, habt ihr eine Idee, ich suche das und das, ne?
Ja.
Und dann helfen wir gerne, ja.
Ja, das sind super wichtige und tolle Hinweise. Herr Schulze, seit vielen Jahren gibt es eine sehr schöne Zusammenarbeit zwischen dem Willkommensbündnis Steglitz-Zehlendorf und Goldnetz, dem sozialen Unternehmen, für das ich arbeite, was arbeitsmarktpolitische Ziele in geförderten Projekten umsetzt. Wie würden Sie unsere Zusammenarbeit beschreiben und wie ergänzen wir uns und was ist das Tolle an unserer Zusammenarbeit?
Ja, trotz aller Unterschiedlichkeit, ich hatte ja gesagt, wir arbeiten ehrenamtlich, arbeiten in vielen anderen Feldern auch. Das heißt, wir unterstützen im Sportbereich. Es geht auch um Nachhilfe für Physik-Leistungskurs, 13. Jahrgangsstufe. Sowas sind wir auch immer Ansprechpartner, haben auch sehr viel Rückhalt, können wir erledigen. Aber die eigentliche Zusammenarbeit ist eben auf dieser menschlichen, direkten Ebene. Ich hatte vorhin erwähnt, dieses große Steuerberatungsunternehmen. Und da gab es mal eine junge Dame mit Vornamen Sarah, die war hier bei Goldnetz oder wurde betreut. Ich weiß nicht mehr genau, gibt es auch einen kleinen Film über sie. Müssen wir mal gucken. Und der konnten wir damals eine Wohnung, eine erste, zwei, danach glaube ich, eine dritte Wohnung auch noch, behilflich sein. Und die war oder ist immer noch bei diesem Steuerberatungsunternehmen tätig.
Das ist sehr schön.
Das war klar. Also wir arbeiten eben auch sehr erfolgsorientiert. Das ist für uns wichtig. Also wir, wenn wir ein Thema haben, bilden wir keinen Kreis und machen uns Gedanken und also wir gehen nicht sehr stark sozialpädagogisch vor, sondern wir sind eher Macherinnen, Macher. Können wir das machen? Wie können wir das machen? Lohnt sich das? Hat jemand eine andere Idee, eine bessere Idee? Und da ist natürlich solch ein Ansprechpartner mit der ganzen Kompetenz wie Goldnetz für uns sehr, sehr wichtig. Und wir können uns beide gegenseitig aufeinander verlassen, im Interesse der Menschen, für die wir uns engagieren.
Das kann ich nur unterschreiben. Eine letzte Frage an Sie. Wenn Sie sich etwas wünschen könnten für das nächste Jahr, was würden Sie sich in Bezug auf die Ankommensstrukturen hier in Berlin und in Deutschland wünschen?
Ja, ich wünsche mir natürlich erstmal im gesamten Überbau, dass dieser öffentliche Hass und dieses Ablehnen deutlich weniger wird. Wir haben, das muss ich nur sagen, eben auch viele positive Erlebnisse, über die niemand berichtet. Ich war am vergangenen Sonnabend bei der Öffnung eines Restaurants von einem Menschen, der vor 10 Jahren aus Syrien geflohen ist. Eine ganz tolle Familie. Seine Tochter hat Abitur, studiert jetzt. Der Sohn macht dieses Jahr Abitur, möchte gerne irgendwo im Architekturbereich was studieren. Diese Normalfälle kommen in der Öffentlichkeit zu wenig vor. Das sind aber die Normalfälle und die müssen gestärkt und auch gepusht werden. Das sollte also generell ein Appell an alle Beteiligten sein. Generell wünsche ich mir vor allen Dingen von der Politik, dass sie insgesamt stärker konzeptioneller arbeitet. Also wo geht eigentlich die Reise hin? Nicht immer kurzfristige Einzelentscheidungen fällt, wir brauchen jetzt das und das, stärker die Bevölkerung einbindet, auch mit uns noch besser zusammenarbeitet. Und wenn ich jetzt nicht nur sagen darf, was ich mir wünsche, sondern wenn ich zum Abschluss vielleicht noch sagen darf, was mich besonders freut und stolz macht. Ich hatte ganz am Anfang ausgeführt, dass ich solche Dinge eigentlich seit Jahrzehnten mache, mich für Menschen im Bereich von den Themenfeldern Frieden, Freiheit, Menschenrechte engagiere. Und ich kann allen, die da Interesse dran haben, nur sagen, folgen Sie vielleicht auch meinem kleinen Beispiel. Ich habe in meinem Leben in dem Tätigkeitsfeld noch nie so etwas Schönes gemacht wie in dem Willkommensbündnis Steglitz-Zehlendorf.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Danke für das Gespräch. Diese Podcast-Reihe wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Aktionsprogrammes Gleichstellung am Arbeitsmarkt – Perspektiven schaffen, kurz GAPS.